Hallo erstmal zu unserer Rede. Wir werden die nächsten anderthalb, zwei Stunden etwas erzählen über das Analysieren von Code. Und zwar Maschinencode, wie man den Schritt für Schritt zerlegt und wie man dann mit diesen zerlegten Daten Analysen vornehmen kann und darüber dann Aussagen machen kann. Der Vortrag ist zerteilt in mehrere Teile. Und wenn jemand irgendwo bei einem Teil oder bei einer konkreten Folie jetzt Nachfragen hat, dann einfach mit der Hand wedeln und warten, bis ein netter Herr mit dem Mikrofon kommt, damit es auch alles auf der Aufzeichnung drauf ist. Wenn längere Fragen und Detailfragen, die wirklich jetzt mal ganz speziell was nachhaken wollen und das erklärt bekommen wollen, da sind, dann haben wir am Ende noch Zeit, dass sie beantwortet werden. Und die Folien sind leider noch nicht im Netz, steht zwar da, aber die werden nach der Rede, dann eine Stunde danach oder so im Netz sein und auch Source Code dazu und Beispiele. So, fangen wir erstmal mit einer Motivation an. Warum brauchen wir Codeflow-Analyse und was ist es überhaupt? Als Beispiel habe ich ein kleines C-Programm geschrieben, was einfach eine Zahl faktorisiert. Eine ganz normale kleine Zahl. Also. Und ich denke mal, das kann man jetzt hier leicht nachvollziehen. Es ist einfach eine Schleife und da drin ist ein if. Und wenn es die Zahl teilbar ist, dann wird diese Zahl, dieser Faktor ausgegeben. Und dieses Programm wollen wir jetzt verfolgen, wie das Schritt für Schritt übersetzt wird in Maschinencode und wie man diesen Maschinencode wieder zurück in Disassembly übersetzen kann und damit dann noch weiter analysieren kann und es in eine Form bringen kann, wo man es leichter verstehen kann. Dazu müssen wir uns erstmal angucken, was passiert eigentlich bei einer Kompilierung. Als Beispiel ist jetzt C, ein kleines C-Programm, aber es gilt eigentlich für jede kompilierte Sprache. Das ist jetzt dasselbe Programm, kompiliert mit dem GCC. Und das macht ja, wie bekannt, ein Compiler. Und ein Compiler ist generisch erstmal ein Programm, was ein Programm einer Sprache in ein Programm anderer Sprache übersetzt. Und das ist jetzt hier halt die andere Sprache, das ist einfacher IA32 Maschinencode. Bei der Kompilierung passieren viele Sachen. Das Ziel der Kompilierung ist ja eine Wandlung in eine andere Sprache. Jetzt ist es Maschinensprache. Und Maschinensprache, wie der Name schon sagt, ist einfach dazu da, dass die Maschine das Programm lesen kann. Das Entscheidende, was ein Compiler macht, ist, dass ein Compiler ein Programm funktional äquivalent hält. Das heißt, das Programm soll dieselbe Aufgabe erledigen wie in einer Quellsprache. Diese Wandlung in die Maschinensprache hat aber zur Folge, dass es für Menschen recht unlesbar wird. Wenn wir zurückgehen zu diesem Maschinencode, kann man nicht auf Anhieb sagen, was der macht, ist klar.
Das ist einer Native Speaker, ja.
Was noch passiert bei der Kompilierung, ist, dass ein Informationsverlust stattfindet. Kompilierung heißt, dass funktional äquivalent gewandelt wird, aber es heißt nicht, dass es 1:1 gewandelt wird und dass alle Informationen erhalten bleiben. Weil Funktion ist eine Information, aber es gibt so viele andere Informationen im Source Code, die verloren gehen. Ist eine Frage? Ja? Bitte Mikro mal.
Nee, es geht darum, dass der Raum dunkel wird.
Ach so. Oh.
Da haben wir nicht die Macht, oder?
Ja, da bin ich machtlos. Kann man es jetzt lesen?
Das wird sehr heller, oder?
Naja, noch ist nicht so viel Detail auf den Folien, deswegen. So, dieser Informationsverlust, den wollen wir uns mal genauer anschauen. Was passiert bei der Wandlung vom C-Programm zum Maschinencode und welche Informationen gehen da genau bei verloren? Weil diese Informationen wollen wir nachher wieder gewinnen. Und das ist jetzt das Maschinenprogramm gewandelt als Disassembly-Listing. Ist klein und das sind ganz viele kleine Maschinenbefehle, ist jetzt nicht so interessant. Wichtig ist halt, dass man aus diesem hexadezimalen Block, den ich vorher gezeigt hatte, wieder eine andere Repräsentationsform gewinnen kann. Das sind die sogenannten Mnemonics. Mnemonics sind einfach leicht zu merkende, deswegen der Name, leicht zu merkende Beschreibungen für einen Maschinenbefehl. Und diese sind für Menschen eher lesbar als der direkte hexadezimale Code. Und ein Disassembly ist ein sequenzielles Format. Das heißt, man kriegt das Programm in einfache Programminstruktionen zerlegt, die nacheinander ausgeführt werden. Aber das Problem dabei ist, dass Programmcode nun mal nicht sequenziell ist. Programmcode enthält Konstrukte wie Schleifen, wie If-Verzweigungen, Sprünge und so weiter. Und diese werden überhaupt nicht in dieser Darstellungsform erfasst. Trotzdem ist es, was man am ehesten sich anschaut im GDB oder in irgendeinem Debugger, immer diese sequenzielle Disassembly-Darstellungsform. Und in dieser Form ist ja schon ein bisschen mehr Information vorhanden. Mensch kann das Leader lesen, aber es fehlt immer noch viel. Als erstes, was ich schon genannt habe, diese If-Verzweigung, Schleifen, Go-Tos und so weiter, es fehlen sämtliche Control-Flow-Konstrukte. Die muss man sich alle denken. Man sieht zwar, da ist ein Jump, aber man kriegt die nicht durch irgendwelche anderen Informationen klarer dargestellt oder diese Information muss immer erst interpretiert werden. Dann fehlen ganz viele Informationen, die im Source ursprünglich vorhanden waren. Kommentare, ist klar, die werden vom Kompilieren automatisch entfernt. Variablennamen, ist vielleicht interessanter, die bleiben manchmal erhalten. Und Datenflussinformationen, die indirekt aus dem Source ersichtlich sind, gehen auch verloren. Und noch ganz viele andere kleine Sachen. Das hängt dann auch von der Programmiersprache und vom Compiler ab und wie man es kompiliert. Das ist jetzt eine weitere Form, das ist dasselbe Programm, dasselbe Disassembly-Listing, zerteilt in sogenannte Basic-Blocks. Ein Basic-Block ist immer eine Ansammlung von Maschinenbefehlen bis zu einem Punkt, wo eine Verzweigung, ein Sprung oder was weiß ich stattfindet, eine Verzweigung im Programmfluss. Das ist das Entscheidende. Das heißt, man hat hier mehrere Blöcke von einzelnen Disassemblies und die werden zusammengesetzt und diese Zusammensetzung ist klar ersichtlich durch Pfeile und das Ganze nennt sich dann Control Flow Graph. Und das ist ein wesentliches Element, wo man dann viel mehr Informationen sofort draus sehen kann. Ich zeige den jetzt mal vergrößert. Da sieht man, dass vorne die Funktion anfängt und ein Basic-Block wird immer von Anfang bis Ende ausgeführt. Das heißt, innerhalb des Basic-Blocks gibt es keine Möglichkeit zu verzweigen oder ein If auszuführen oder eine Schleife oder einen Sprung. Das heißt, ein Basic-Block wird immer am Stück ausgeführt und ein File ist dann eine Änderung des Programmflusses. Das heißt, man kann ganz einfach mit visuell hier diesen Graph durchgehen und gucken, wie der Code ausgeführt wird. Hier ist zum Beispiel ein bedingter Sprungbefehl bei 2e, wenn man das jetzt sehen kann. Und da gibt es zwei Pfeile von weg. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Und wenn ein Programm jetzt ausgeführt wird, dann führt es genau einen Pfad in diesem Graphen durch. Die Vorteile ist einfach im Gegensatz zum Disassembly, dass es erstmal nicht sequenziell ist. Das heißt, man hat die Struktur des Programms viel besser erfasst mit diesen Control-Flow-Graphen. Dann hat man ganz einfache visuelle Kennzeichen, an denen man bestimmte Programmkonstrukte erkennen kann. Eben habe ich als Beispiel das If gezeigt, man kann aber auch andere Sachen erkennen, zum Beispiel Schleifen, dass da einfach ein Kreis im Graph ist. Das heißt einfach, dass das Programm, wenn es ausgeführt wird, die Möglichkeit hat, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, das Codesegment im Kreis auszuführen. Und bestimmte Rekursionen kann man damit auch besser erkennen bei Funktionen. Dann, ein Graph ist eine mathematische Repräsentation. Und wenn man etwas erstmal in Graphform hat, kann man ganz viele tolle Graphalgorithmen anwenden. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Das ist ein sogenannter gerichteter Graph. Ein Control-Flow-Graph ist immer ein gerichteter Graph. Man kann mit dem Pfeil von einem Punkt zum anderen kommen, aber nicht zurück. Die Nachteile sind zum Teil noch da vom Disassembly. Einmal führen komplexe Funktionen auch zu komplexen Graphen. Die werden so komplex und so groß, dass erstmal das Programm ewig braucht, um die anzuzeigen und man hat auch keinen wesentlichen Informationsgewinn mehr. Und viele Informationen fehlen immer noch. Manche sind nicht wiederzugewinnen, Kommentare zum Beispiel, aber andere Informationen fehlen noch, Datenflussinformationen etwa. Wie kommt man jetzt zu diesen Control-Flow-Graphen? Der erste Schritt ist natürlich, dass man Maschinencode disassembliert. Dafür gibt es fertige Programme. Ich habe mir gesagt, ich schreibe eine Bibliothek neu und daraus ist eine kleine Bibliothek zum Disassemblieren von Maschinencode für IA32 entstanden. Die hat ganz einfache Features, die kann binären Maschinencode in Opcode-Strukturen umwandeln, aus denen dann symbolische Informationen gezogen werden können. Also man hat als Beispiel einen Binärbefehl und man kriegt es zerlegt in eine C-Struktur, wo dann drin steht, das ist der Source-Operand, das ist der Target-Operand. Die Library beherrscht den kompletten Pentium 2 Befehlssatz und FPU MMX Befehle und kann sowohl 16-Bit als auch 32-Bit Code disassemblen. Und durch die Größe, die nur 18 Kilobyte beträgt, kann man sie in andere Programme beliebig einbauen. Also wir zeigen nachher ein Beispiel, da wird es in Kernel-Modul verwendet. Ist recht flexibel. Bei der Programmierung von der Bibliothek hatte ich einige Probleme mit dem IA32-Befehlssatz. Der ist nämlich gar nicht so schlicht und einfach aufgebaut, wie zum Beispiel vom Spark oder vom PA-RISC. Sondern der IA32 ist seit über 20 Jahren historisch gewachsen. Und das sieht man auch. Das war ursprünglich eine 16-Bit-Architektur, die dann recht schlecht zur 32-Bit-Architektur erweitert wurde. Es sind ganz viele alte Befehle da, es sind ganz viele Möglichkeiten, dieselbe Funktionalität unterschiedlich zu kodieren. Es gibt sehr viel hart kodierte Funktionalität, dass bestimmte Register bei bestimmten Befehlen die Funktion haben und bei anderen wiederum die. Und dazu kommen auch ganz viele komplizierte Adressierungsmodi, die zum Teil auch redundant sind, das heißt, man kann sie einfach austauschen. Also ist sehr ungeordnet, muss man wirklich sagen. Und als Beispiel sieht man, dass zum Beispiel allein die Länge eines Befehls zu bestimmen keine triviale Aufgabe ist bei IA32. Bei anderen Architekturen, zum Beispiel bei Spark oder bei jeglicher RISC-Architektur ist es immer fest, oder bei wieder anderen Architekturen wie S390, da ist es dann in den ersten 2 Bits des Befehls kodiert, wie lang der Befehl ist. Und bei IA32 muss man die kompletten Befehle kennen, um überhaupt generisch sagen zu können, wie lang ein Befehl ist. Hier ist ein Beispiel. Ein Buffer enthält 7 Bytes, 0b, 1,4 und so weiter. Und man will jetzt wissen, was für ein Opcode dahinter steht. Und dann ruft man einfach von meiner Bibliothek die Funktion Decode Instruction auf, mit dem Buffer als Parameter, und dann kriegt man eine Instruction-Struktur, wo dann bestimmte Informationen drin sind. Als erstes die Länge, dann welcher Opcode-Name das ist, welche Operanden benutzt werden, ob ein bestimmter Adressierungsmodi verwendet wird, was die Ziele und was die Operanden für Typen sind, alle möglichen Informationen. Dann kann man sich natürlich auch diese Struktur wiederum als typisches Mnemonic ausgeben lassen, und dann sieht man, dass der Befehl, der in diesem Buff drin stand, diese 7 Bytes, das Mnemonic hier haben, also OREDX und dann eine Adressierung im Speicher. Was haben wir jetzt dadurch gewonnen? Wir haben eine einfache API, eine einfache Bibliothek erstmal, um das IA32 Befehlssatz in Strukturen zu dekodieren. Und damit kann man schon eine ganz schöne Menge machen, weil man alle Details jetzt verfügbar hat von der Instruktion. Man kann sich einfach alle Calls raussuchen, man kann Move-Befehle analysieren, gucken, wie was durch den Speicher läuft. Also man kann damit schon eine ganz schöne Menge machen. Und darüber gebe ich jetzt meinem Nachredner das Wort.
Okay, danke. Ich werde jetzt ein bisschen was erzählen. Wenn ich mich irgendwie unklar ausdrücken sollte oder so, kein Problem, wenn da jemand nachhakt. Ich werde jetzt ein bisschen ausholen, um zu erklären, was man mit diesem Disassembler machen kann. Wie die meisten wissen, gibt es sogenannte Rootkits, die von bösen Leuten auf Systemen installiert werden, die gehackt wurden. Diese Rootkits laufen heute normalerweise im Kernel und filtern so gewisse Informationen raus, zum Beispiel Prozesse, die nicht mehr sichtbar sein sollen für den Administrator, oder offene Ports oder Netzwerkverbindungen. Die werden dann praktisch gefiltert und der Administrator hat dann keine Möglichkeit mehr zu erkennen, dass das System gehackt wurde. Da gibt es, das ist irgendwie ziemlich doof für den Administrator, also kann man sich vorstellen. Und im Laufe der Zeit, über die Jahre, haben sich die Leute halt Gedanken gemacht, wie man das verhindern kann, dass halt jemand irgendwelche Rootkits auf dem System installiert. Ein Ansatz, zum Beispiel der von OpenBSD, sicherlich ist irgendwie der, dass man halt wirklich um jeden Preis versucht zu verhindern, dass jemand root wird. Also man guckt sich jede Zeile Quellcode an und schaut, ob da Sicherheitslücken sind. Eine andere Möglichkeit wäre, den Root-Account praktisch einzuschränken. Also Root darf halt nicht mehr alles, er kann zum Beispiel keine Module mehr laden oder in etc. irgendwelche Passwortdateien ändern. Diese Möglichkeit benutzt das LIDS. Aber von der Benutzung von LIDS ist abzuraten, weil es also bringt nichts. Eine andere Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dass man dem Kernel Möglichkeiten an die Hand gibt, die eigene Integrität zu überprüfen. Also dass man praktisch die Kernelstrukturen, die von dem Rootkit verändert werden, zum Beispiel dieses Calls, die umgelenkt werden, dass man halt überprüft, ob die Integrität vorliegt vom Kernel. So, eine praktische Implementation dafür ist das St. Michael-Modul. Das wird praktisch als normales Kernelmodul geladen und hängt sich dann selber, wie normalerweise die Rootkits auch, in eine Syscall-Table ein und verbiegt dort den Create-Modul-Systemruf. Sodass, wenn jemand halt ein Rootkit lädt, das St. Michael-Modul danach wieder aktiv wird und gucken kann in der Syscall-Table, hat da irgendjemand irgendwelche Syscalls verbogen. Neuerdings kommen die Leute, die bösen Leute auch auf die Idee, im VFS-Layer irgendwelche Calls zu redirecten. Und deshalb wird von dem St. Michael-Modul auch geguckt, ob jemand im VFS-Layer rumgefuhrwerkt hat. Außerdem besteht die Möglichkeit, zum Beispiel bestimmte Binaries, also ausführbare Dateien, read-only zu machen, also zum Beispiel Init, dass Init nicht mehr ausgetauscht werden kann oder das Login-Programm, weil ja die Write-Routine praktisch prüfen kann im VFS-Layer, ob jemand auf Init zugreifen will, schreiben zum Beispiel. So, außerdem, also wenn es noch nicht genug ist, registriert das St. Michael-Modul eine Callback-Funktion im Timer, die praktisch alle paar Sekunden aufgerufen wird, wo dann nochmal ein Hash von wichtigen Funktionen gemacht wird und geguckt wird, ob der Hash immer irgendwie noch gleich ist oder ob da jemand irgendwelchen Code ausgetauscht hat oder am VFS rumgespielt hat und so weiter. So, ein Angreifer praktisch hat jetzt ja nicht mehr die Möglichkeit, sein Rootkit zu laden, weil die ganzen Sachen, die er eigentlich machen möchte, also irgendwie den Read-Dir-System-Call irgendwie umzulenken und so weiter, das klappt alles nicht mehr, weil dieses St. Michael-Modul halt dafür sorgt, dass immer wieder also die Integrität sichert. So, wir haben jetzt also praktisch das Problem, dass wir die Adresse von Create-Modul nicht kennen. Wir würden sie normalerweise nur durch ein Lookup in der Syscall-Table finden, aber da ist ja von dem Schutzmodul praktisch die Adresse drin und wir haben jetzt nicht wir wissen jetzt nicht, wo ist jetzt eigentlich die Originalfunktion, die wir dort wieder reinpacken können, dass das System wieder sauber ist sozusagen. Genauso sieht es aus mit dem VFS-Layer. Dort haben wir auch nicht die Möglichkeit herauszufinden, wo eigentlich das Original bereit war. Die Information ist praktisch verloren gegangen. Wir kommen da nicht mehr ran. So. Außerdem befinden sich, wie gesagt, in der Timer-Struktur Funktionen, die alle paar Sekunden aufgerufen werden und die einen Hash über wichtige Teile des Kernels machen. Die würden wir gerne praktisch zu einer Nullfunktion machen, also irgendwie so RET praktisch. Ja? So, und da hilft uns jetzt günstigerweise diese Disassemblierungsbibliothek und die Codeflow-Analyse, um halt rauszufinden, wo sich die ganzen Funktionen befinden und die wichtigen Strukturen im Kernel liegen. Dazu habe ich den Disassembler praktisch kernelfähig gemacht. Da komme ich wieder schwer darauf zurück, dass es günstig ist, dass er halt sehr klein ist und nicht irgendwelche, also man möchte nicht den GDB praktisch so ummodeln, dass er irgendwie als Modul läuft. Mit diesem Disassembler, die setzen wir praktisch auf eine Funktion von St. Michael, die ist praktisch bekannt, ist nämlich in der Syscall-Table dieses Create-Modul, was er ausgetauscht hat, und die laufen wir dann halt einfach ab. So, während wir diese Funktion ablaufen, haben wir praktisch die Opcode-Strukturen und erkennen wichtige Informationen, die wir sonst nicht hätten, zum Beispiel suchen wir nach Code, der irgendwie so aussieht wie hier, also dieses Move zum Beispiel. Dort wird über einen Funktionspointer eine Funktion aufgerufen. So, diese Funktion, die aufgerufen wird, ist halt im Normalfall die Originalfunktion, denn das Schutzmodul muss ja irgendwie, nachdem der Kontrollpfad an ihn gegeben wurde, muss ja irgendwie die Originalfunktion wieder aufrufen, weil ja die Funktionalität erhalten bleiben soll. Und das passiert dann halt normalerweise über diese Sequenz. Also der Compiler generiert praktisch diesen Code. wenn der Originalpointer, der Funktionspointer aufgerufen wird. Danach können wir suchen und halt an dieser Adresse 0x10.00 und so weiter, an dieser Adresse liegt halt eine Variable, deren Inhalt die Originaladresse der Funktion ist, also die Adresse der Originalfunktion ist. Die haben wir damit also schon herausgefunden. Weiterhin ist wichtig, dass wir globale Daten finden, die also auch nicht exportiert werden, wie diese Timer-Struktur. Und die sieht dann, im Normalfall wird dann so ein Code wie dort unten generiert vom Compiler. Also habe ich irgendwie eine Basisadresse, 0x10.03 und so weiter. Und dort wird dann halt irgendwie ein Offset drauf addiert und dort wird dann halt zugegriffen. Das ist also ein praktischer Strukturzugriff, wenn man so will. Diese Informationen, die also praktisch der Disassembler liefert, die merke ich mir halt einfach. Ich habe diese die Originaladressen der Funktionen, sodass ich die wieder restaurieren kann. Ich habe aber ein Problem, dass ich einige Sachen nicht durch Ablaufen von Code finden kann. Also diese Callback-Funktion, die irgendwie im Timer registriert wurde, die liegt halt irgendwo im Speicher und an die komme ich nicht ran. Also die wird ja praktisch nicht referenziert. Ich muss also praktisch die Timer-Strukturen besuchen über die Methode, die ich gerade gezeigt habe, mit der globalen Struktur und muss dann die Liste von Funktionen durchgehen und gucken, welche Funktion ist eigentlich die Funktion, die ich irgendwie auslöschen möchte, die irgendwie den Hash macht über die Kernelstruktur. Und dazu bietet sich natürlich an, Funktionen zu fingerprinten. Also eine Möglichkeit zu gucken, einen Fingerprint von einer Funktion zu machen und dann hinterher anhand dessen die Funktion wiederzuerkennen. So, da habe ich ein paar kleine Grafiken vorbereitet. Also eine Möglichkeit, Fingerprints zu machen, ist es über sogenannten Call Tree. Wenn ich also eine Funktion F1 habe oder eine Funktion F1, F2, F3 und so weiter, die praktisch so zusammenhängen und ich möchte jetzt von der Funktion F1 einen Fingerprint machen, dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel durchzugehen, alle Funktionen, die aufgerufen werden und zu schauen, wie viele Funktionen rufen sie auf. Also F1 zum Beispiel ruft 3 Funktionen auf, dann merke ich mir eine 3 in der Liste. Gehe dann first weiter in der Suche in den Baum, gucke mir F2 an, ruft irgendwie eine Funktion auf, nehme ich auch mit in die Liste auf. Jetzt bin ich bei F3, gucke ich mir an, wie viele ruft die auf, ruft 2 Funktionen auf, nehme ich eine 2 auf und so weiter. Jetzt bin ich, wenn ich eine bestimmte Tiefe vorgegeben habe, zum Beispiel 3, höre ich auf und gehe wieder zurück und mache dann bei G weiter. Und dann geht das immer so weiter. Ich kann eine beliebige Tiefe wählen, also zum Beispiel 5, dann würde jetzt, wenn G noch irgendwas aufrufen würde, würde das noch weitergehen und habe dann am Ende eine Liste von Zahlen, hier, wie hier angedeutet ist, 3, 1, 2 und 73, 50, geht dann noch immer irgendwie so weiter. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um zu erkennen, um praktisch einen Fingerprint zu haben, und zwar von der Funktion F1 in diesem Falle. Wenn ich jetzt praktisch mit einer Liste wie dieser, wenn ich die habe und im Kernel dann alle Funktionen durchgehe, die ich habe und gucke, geben die mir irgendwie auch so eine Liste, dann ist es die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es halt die Funktion F1 ist. Und was ich halt haben möchte, ist, dass ich diese Funktion, die den Hash macht, finde. Ich mache mir also von einem Target-System einen Fingerprint, speichere den ab und gucke dann halt die sämtliche Funktion durch in der Timer-Struktur und gucke dann einfach, haben die den Fingerprint? Ja, hat sie, dann wird es die Funktion sein und die mobbe ich dann zum Beispiel aus. So, da gibt es einige Probleme, zum Beispiel Inline-Funktionen, ist klar, die tauchen natürlich in den Call-Tree nicht auf. Man muss aufpassen, dass der Compiler nicht irgendwelche Calls wegoptimiert, ja, das ist klar. Eine sinnvolle Tiefe muss man wählen, weil wenn man die Tiefe zu groß macht, dann werden die Abhängigkeiten größer, also von Softwareversion zu Softwareversion, weil zum Beispiel irgendwo ein Call fehlt oder so. Und man muss natürlich idealerweise vorher dieser Fingerprint, also man kann nicht auf dem Tagessystem nachher anfangen schon, also wo man erst den Fingerprint zu machen von der Funktion, wo man gar nicht weiß, ob es die nachher überhaupt ist. Ja. So, dann darf man natürlich auch diese Nullfunktion nicht fingerprinten, ist klar, also Return 1 oder so, so eine Funktion, die liefert da nicht keinen großen Fingerprint. Ich kann mal kurz zeigen, wie das denn nachher im Code aussieht mit so einem Fingerprint. Was irgendwie. Das ist praktisch das Modul, was nachher dieses Schutzmodul entfernen soll, nennt sich Bänder. Und man könnte es im Prinzip auch dazu nehmen, um die Rootkits zu entfernen. Ja, ist klar. Also, weil Rootkits funktionieren im Prinzip genauso, da kann man auch die Originaladressen wieder restaurieren und so weiter, könnte man genauso machen. Aber das haut halt dieses St. Michael-Modul raus. Und mit diesem Fingerprints wollte ich halt nur zeigen, wie das denn gemeint ist praktisch. Also man hat denn ein Programm. Okay. Man hat dann halt wie eine Liste von, ja, also man hat ein Programm, das einem vorher auf einem System, was man irgendwie zu Hause installiert hat, zu den einzelnen Kernversionen zum Beispiel einen Fingerprint macht von der Funktion, also die, diesen Hash über die wichtigen Kernstrukturen macht. Man lässt sich dann da den Fingerprint geben, trägt den dann hier ein und dann sucht halt das Modul sämtliche Funktionen ab, die in der Liste sind, in der Timer-Liste, und erkennt dann anhand dieses Fingerprints wieder, um welche Software, um welche Version von St. Michael es sich handelt, Kernversion und so weiter. Also, und es funktioniert auch wirklich. Ja? Also nur, um praktisch, dass ihr jetzt einen Eindruck habt, wieso das wichtig ist, dieses Fingerprinting, oder wozu man das benutzt. Ah, danke. Ja, das war eigentlich fast schon mein Part gewesen. Hier nochmal praktisch eine Zusammenfassung von dem, was ich gerade mehr oder weniger gesagt habe. Ich möchte jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Gut, ich gebe dann weiter an dich.
Ja, also das war jetzt schon mal allein nur mit dem Disassembler, mit der Library, was man damit mit geschickter Anwendung schon bewerkstelligen kann. Mit dieser Codeflow-Analyse, die jetzt erst kommt, kann man noch wesentlich mehr machen. Und dazu müssen wir erstmal sehen, wie wir überhaupt so einen Control-Flow-Graphen bauen. Wir haben ja jetzt ein komplettes Disassembling von der Funktion durch die Library gegeben, und wie kriegen wir jetzt einen schicken Control-Flow-Graphen mit Pfeilen und Unterscheidungen dahin? Was haben wir gegeben? Disassembly und eine Liste von allen Funktionen in einer Binary. Die kann man entweder gewinnen, wenn da eine Symbol-Table dabei ist, dann hat man Glück. Oder wenn man nicht Glück hat, dann muss man sich halt die Call-Instruktionen anschauen in dem Disassembly und halt die Calls verfolgen und dann immer merken, ah, da fängt eine neue Funktion an. Muss man auch ein bisschen, ist ein bisschen problematisch, weil man weiß ja dann nur die Startadresse und nicht, bis wohin die Funktion geht. Und mancher Code, besonders bestimmter Bibliothekscode, wie die glibc oder so, die springt dann halt wild auch mal zwischen Funktionen rum. Da kriegt man dann ein paar Probleme. So, wenn wir diesen CFG erstellen wollen, diesen Control-Flow-Graphen, dann müssen wir für jede Funktion Folgendes machen. Wir fangen erstmal ganz am Start an mit einem Block, der keinen Befehl enthält, und gucken uns jetzt immer einen Befehl an. Und dieser Befehl kann entweder ein ganz normaler Befehl sein, Move, Nop, ein Add oder was auch immer. Und wenn es ein normaler Befehl ist, dann fügen wir einfach zu dem Block zu und gehen zum nächsten Befehl. Bis wir eine Control-Flow-Instruktion erreichen. Das kann ein Jump sein, das kann ein Return sein, das kann alles sein, was den Control-Flow ändert. Calls kann man sich aussuchen, kann man auch überspringen, weil die kehren ja eigentlich wieder zurück. Und wenn wir so eine Control-Flow-Instruktion erreichen, dann müssen wir gucken, was wir jetzt mit den Blöcken machen müssen. Ob wir neue Blöcke anlegen müssen, ob wir alte Blöcke teilen müssen oder ob wir einfach eine Referenz zu einem alten, bekannten Block hinzufügen. Da gibt es drei Fälle. Der erste Fall, das ist der einfachste. Wir gehen durch, kommen auf einen Jump zum Beispiel, und der Jump, der geht zu einem Block, den wir bereits kennen, den wir analysiert haben. Wenn es so ist, dann merken wir uns einfach eine Referenz und sind für diesen Block fertig. Der zweite Fall, wenn der Sprung zum unbekannten Block geht, zum Beispiel wenn wir gerade angefangen haben, die Funktion zu analysieren, und dann ist ein Sprung ans Ende der Funktion, dann müssen wir uns einen neuen Block merken, nämlich den am Ende der Funktion, und packen den erstmal in eine Queue, in eine Schleife und sagen, in eine Liste und sagen, den bearbeiten wir später. Und je nachdem, ob es ein konditionaler oder unkonditionaler Sprung ist, müssen wir dann auch den Block direkt danach bearbeiten. Das heißt, wenn es jetzt ein unkonditionaler ist, einfach ein Jump ans Ende der Funktion, dann packen wir einfach einen neuen Block unten in die Warteliste rein, der zu bearbeiten ist, und machen weiter. Und wenn es aber ein konditionaler Sprung ist, dann müssen wir zwei Blöcke, nämlich entweder der Sprung wird genommen oder der Sprung wird nicht genommen, in unsere Warteliste hinzufügen. Und der dritte Fall ist, wenn einfach Code zum Beispiel ausgeführt wird und am Ende ein Sprung zum Anfang des Blocks ist oder in einen Block hinein, Dann müssen wir nämlich den Block teilen. Das kann sein bei einer Schleife, wenn man sich eine ganz einfache Schleife vorstellt, dass Befehle da sind und am Ende springt er einfach 3 Befehle zurück und macht die Operation 10-mal. Dann müssen wir den Block, den großen Block teilen, nämlich in den Schleifenkörper und den Block davor. Und die Referenz merken wir uns natürlich. Sonst können wir keine Pfeile zeichnen. Sonst haben wir zwar schicke Blöcke, aber in dem Kontrollflowgraphen sind keine Pfeile. So, und was können wir jetzt mit diesen Kontrollflowgraphen Schickes machen? Wenn wir uns vorstellen, wir haben von jeder Funktion in einer Binary oder in einer Bibliothek einen Kontrollflowgraphen, dann gibt uns das ein mächtiges Werkzeug zur Analyse von diesem Code in die Hand. Als erstes zum Beispiel einen Funktionsgraphen. Wir können einfach eine Library reinpacken und wir wissen ja, welche Funktion welche andere aufruft und können dann einfach einen Graph der Library zeichnen. Das könnten wir jetzt streng genommen auch mit einem Disassembler alleine bewerkstelligen und mit Kontrollflowgraphen haben wir auch beliebige Referenzen dann da. Da habe ich als Beispiel genommen die dynamische Link-Library, libdl, weil die so schön klein und einfach ist. Und die roten Blöcke sind jetzt einfach externe Referenzen dieser Bibliothek, das heißt zum Beispiel Funktionen der libc, und die blauen Blöcke sind wirkliche Funktionen in dieser Bibliothek. Und da sieht man schon, dass man schön die Abhängigkeiten erkennt. Ich kann es ja nochmal in größer zeigen. Da kann man dann erkennen, welche Funktion welche andere aufruft. Also dlsym ruft dlsym-doit auf. Und das ruft irgendwas auf, was nochmal extern ist. Also wahrscheinlich in der libc. Und da kann man schon sehr gut bei einer unbekannten Bibliothek einen guten Eindruck gewinnen, wie die aufgebaut ist. Und es bringt einem auch was, wenn man jetzt Code zum Beispiel analysiert und findet einen Fehler in einer bestimmten Funktion. Nehmen wir mal an, ich finde jetzt einen Fehler in dlclose-doit. Dann will ich wissen, wie kann ich diese Funktion erreichen überhaupt? Mit welchen Funktionen, von welcher Funktion wird diese Funktion aufgerufen? Und da gibt mir der Graph schon ein gutes Mittel an die Hand. Ich kann es ja mal für eine größere Bibliothek zeigen. Hätte ich natürlich kompilieren sollen. Beispiel über die zlib. Das ist eine Kompressionslibrary. Ja. Dann kriegt man schon ein bisschen komplexeren Graphen. Das kann man beliebig dann komplex treiben und über beliebige Libraries dann so eine Abhängigkeit machen. Ab einer gewissen Größe wird es dann unübersichtlich. Also von der glibc habe ich nach 2 Stunden Graphenzeichen abgebrochen, weil es wird immer komplizierter dann, wenn der Graph größer wird, dann wird es, ich glaube, exponentiell oder so aufwendiger, diesen Graph zu berechnen. Und hier kann man dann halt sehen, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Fehler in der Funktion Adler 32 findet, das ist die hier unten, dann kann ich genau verfolgen, wie die aufgerufen wird und über welche Funktion ich die erreichen kann. Das bringt mir natürlich sehr viel Zeitersparnis, als wenn ich da im Code, auch mit einem Code-Browser irgendwie durchgucken müsste. Hat aber auch Nachteile. Und zwar, das waren die Vorteile. Dass man nicht jede Abhängigkeit erwischt, das ist der Nachteil. Denn nehmen wir an, in dem Code sind einfach Funktionspointer drin und die Funktionspointer werden aufgerufen über call eax oder wie auch immer, halt relativ, also nicht, das ist nicht die absolute Adresse drin, dann habe ich bei meiner Analyse Probleme, diese Referenzen zu erwischen, weil ich müsste gucken, wo wird es irgendwo geladen und vielleicht wird es über eine Struktur zugegriffen und die Struktur wird aus ganz anderen Bereichen geladen und das ist zu aufwendig oder eigentlich sogar fast nicht mehr machbar, jetzt direkt rauszufinden, was gerade in dem Register derzeit drin ist. Also mit statischer Analyse im allgemeinen Fall dürfte das so ähnlich wie das Halteproblem rauslaufen. Zum Beispiel hier in dieser Z-Library gibt es hier oben ein paar Funktionen, die hängen lose rum. Hier oben rechts ist zum Beispiel das Z-Alloc drin. Das ist einfach ein Wrapper für C-Alloc aus der C-Library. Und das wird über einen Funktionspointer benutzt von dieser Z-Library, von dieser Kompressions-Library. Der Sinn ist, dass man einfach das Speichermanagement darin austauschen kann. Aber das Problem ist natürlich jetzt für mich, der statische Analyse betreiben will, dass ich da jetzt einen Funktionspointer in der Struktur habe und nicht weiß, was, ob der überschrieben wurde. Und deswegen kann ich natürlich hier keine Referenzen zeichnen für das CLog, obwohl das sich mal im Code benutzt wird. Also ist nicht komplett. Aber Wasser zeichnet das richtig. Ob man jetzt die drei Zeilen Code noch dazu schreibt. Also ich fand es ganz interessant, dass man sieht, dass eine Funktion 10-mal eine andere Funktion aufruft. Aber es ist natürlich bei einem großen Graphen dann unübersichtlich. Man könnte auch, dass er die zusammenfasst, ich benutze da so eine externe Graph-Library, Graphvis heißt die, und damit kann man noch zig andere Optimierungen angeben. Dass er zum Beispiel, wenn 10 Pfeile zu einer Funktion zeigen, oder zu einem Block halt, dass er die dann zusammenfasst, vorher schon, damit es übersichtlicher wird. Also da kann man noch ganz viel rumspielen, wenn man will, und es übersichtlicher machen. Der andere Vorteil ist, wenn man es jetzt als Kontrollflow-Graph hatte, was ich schon angesprochen hatte, war, dass man jetzt Graph-Algorithmen anwenden kann. Und da gibt es eine ganz schöne Menge. Jetzt muss man natürlich nicht irgendwelche Graph-Algorithmen anwenden, weil zum Beispiel minimal spannender Baum in dem Graph bringt eigentlich so gut wie gar nichts an Informationswert. Aber andere Graph-Algorithmen haben wirklich einen Sinn und kann man auch sinnvoll benutzen für bestimmte Zwecke. Als Beispiel möchte ich da nennen, dass man den kürzesten Weg zwischen zwei Blöcken finden kann in einem gerichteten Graph. Der ist jetzt auch ungewichtet, der Graph, den ich habe. Und man kann halt einfach zwischen dem Block einen Weg finden. Das eignet sich für Analysezwecke oder, wie ich jetzt zeigen werde, um geeignete Stellen zu finden, wo man Code einbauen kann. Dazu gehen wir erstmal wie folgt vor. Wir bestimmen für eine Funktion zwischen dem Startblock und dem Endeblock den kürzesten Weg. Und dann auf diesem kürzesten Weg schauen wir uns jeden einzelnen Block an und nach bestimmten Kriterien eliminieren wir den dann. Das zeige ich mal am Beispiel. Hier haben wir eine Funktion. Das ist, glaube ich, sogar diese Faktorisierungsfunktion mit noch einer zusätzlichen if-Abfrage. Und die beiden gelb markierten Blöcke sind der Start- und der Endeblock der Funktion. Und als erstes bestimmen wir den kürzesten Weg zwischen dem Start und zwischen dem Ende dieser Funktion. Die sind dann rot markiert. Und es ist ein kürzester Weg. Es gibt ja noch einen zweiten, wenn man da einfach nach rechts abzweigt. Zweiten Schritt. Und jetzt ist einfach die Behauptung, Blöcke, die bei jedem Funktionsaufruf ausgeführt werden, müssen auf diesem kürzesten Weg liegen. Das heißt, die anderen Blöcke, die jetzt blau geblieben sind, die müssen nicht zwingend bei jedem Funktionsaufruf ausgeführt werden. Für die anderen muss ich jetzt nach den restlichen Kriterien noch diese aussortieren. Und das Kriterium ist einfach, ich nehme den Block raus aus dem Weg und gucke, ob es noch einen Weg drumherum gibt. Also ich nehme jetzt zum Beispiel eine Frage? Ist ein Mikro da? Da vorne?
Eine Frage, wenn du jetzt nicht alle Abhängigkeiten hast, wenn du jetzt über den Codepointer zum Beispiel zum Ende der Funktion springst, dann kannst du ja nicht sagen, dass zum Beispiel der zweite Block jetzt auf dem kürzeren Weg ist, wenn du jetzt die eine Abhängigkeit nicht erfasst hast.
Innerhalb einer Funktion habe ich eigentlich keine Probleme, den gesamten Code der Funktion abzudecken. Also bei einem Compiler, der sagen wir mal eine Funktion immer blockweise am Speicher hält, also eine Funktion immer am Stück im Speicher hat, da ist es eigentlich kein Problem, den kompletten Code der Funktion abzudecken.
Okay. Und gibt es da irgendwie vielleicht komische Hacks, irgendwie gerade wie bei der libc, die in der Mitte von der Funktion reinspringt?
Ja, bei der diet-libc, das hat mir auch Kopfschmerzen bereitet. Also es gibt bestimmte Compiler und bestimmte Libraries, entweder, meistens ist es manuell geschriebener Code, die Analyse erschweren, kann ich ja ein bisschen ausholen. Zum Beispiel, was mir jetzt einfällt aus der diet-libc, da wird eine Funktion wird mehrfach verwendet und mal wird sie am Anfang aufgerufen und mal in der Mitte. Der Rest des Codes wird quasi von beiden Funktionen geteilt. Das ist natürlich bei einer Analyse ein richtiges Problem. Da muss man sich Gedanken machen, wie man das am besten handelt.
Soweit ich das verstanden habe, das sind jetzt hier sogenannte Basic Blocks, ja. Das heißt also, in den einzelnen Blöcken sind jetzt nicht noch irgendwelche Jumps drin, die ja ans Ende führen können oder so. Also das heißt, es ist praktisch sichergestellt, dass jetzt ganz oben im Block nicht auf einmal nach ganz unten springt oder so. Deswegen kann der Weg da nicht kürzer sein.
Und es geht auch nur um die Anzahl der Pfeile, also nicht um die Blocklänge von der Größe, sondern die Anzahl der Pfeile sind wichtig. Aber wie gesagt, es gibt Code, auch da wird Halver dann nachher was zu sagen, Code, der, wo eine Funktion über eine ganze Datei verstreut ist, das heißt auseinandergezogen ist. Es kann unter manchen Zwecken Sinn machen, um zum Beispiel den Cache besser auszunutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Basic Blocks eine Analyse mache, wie häufig die Blocks ausgeführt werden, einfach immer mitzähle, da gibt es auch schon, das macht der GNU-Profiler, glaube ich, der zählt einfach, welche Basic Blocks wie häufig ausgeführt werden. Also man startet einfach das Programm, hat es auf eine spezielle Weise kompiliert und am Ende kriegt man Output, der Block wurde 10.000 Mal ausgeführt, aber der nur 40 Mal. Und dann kann man mit diesen Informationen bestimmte optimieren.
Ich habe gerade meine Dias schon weg.
Oh, sorry. Also es ist nicht immer so einfach. Aber wenn man mit GCC einfach Code durchkompiliert, dann kriegt man normalerweise Code raus, der wirklich leicht zu analysieren ist. So, also man hat jetzt diesen Pfad vom Start bis zum Ende, diesen kürzesten Pfad. Und jetzt prüft man für jeden Block, wenn man ihn rausnimmt, ob es noch einen Weg drumherum gibt. Und wenn man das macht, dann sieht man, es gibt eigentlich um keinen Block einen Weg drumherum, bis auf den zweiten. Da gibt es nämlich noch einen Weg drumherum, nämlich über den zweiten blauen Block, also der rechts davon liegt. Den nehme ich raus aus meiner Liste. Und jetzt habe ich als Ergebnis eine Liste von Blöcken, die bei jedem Aufruf der Funktion ausgeführt werden müssen. Das heißt, ich weiß, welcher Code immer ausgeführt wird. Und da ich zusätzlich noch die globale Information habe, auf Funktionsebene, die Funktion Start, da ist der Eintrittspunkt und ab da kann ich dann durchgehen, habe ich am Schluss eine Riesenliste mit Blöcken, die immer ausgeführt werden, bei jedem Programmaufruf. Die ist je nach Programmumfang und je nach Programmlogik unterschiedlich groß. Aber sie bringt mir was. Nämlich mit dieser Liste weiß ich, kenne ich den Code, der bei jedem Programmaufruf ausgeführt wird. Und das ist eine wichtige Information für zum Beispiel Viren oder Backdoors. Weil Viren haben das Problem, haben eigentlich immer zwei Probleme. Erstens, wo packen sie ihren eigenen Code hin? Und zweitens, wie aktivieren sie ihren eigenen Code? Eine Methode ist zum Beispiel einfach Code ans Ende der Datei anhängen, also hinter die BSS-Section und dann aktivieren, indem ich den Entry Point verändere. Beides ist leicht zu entdecken. Aber jetzt mit dieser Information kann ich Code an beliebigen Stellen im Programm einbauen, weil ich nämlich weiß, wenn ich den irgendwo in diese Blöcke einbaue, die ich jetzt rot markiert hatte, nämlich die immer ausgeführt werden, wird mein Code auch immer ausgeführt. Und wenn es dann ein paar tausend Blöcke sind, die immer ausgeführt werden, kann ich mir einen aussuchen und es soll erstmal einen Virenscanner finden, meinen Code in diesen paar tausend Blöcken. Das machen moderne Viren auch, für Linux jedoch nicht, weil bei Linux 11 Dateien fehlen meistens die Relokationsinformationen. Das heißt, eine normale BinLS-Binary, da sind keine Relokationsinformationen dabei. Relokationsinformationen sagen, welche Adressen ich ändern muss, wenn ich das Programm woanders im Speicher hinpacke. Aber da normale Binaries immer an die gleiche Position im Speicher hingepackt werden, sind da keine Relokationsinformationen mit bei. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist, wenn ich Code an eine bestimmte Stelle einbaue, dann verschiebt sich alles und ich weiß nicht, wie ich das wieder heile mache. Komme ich gleich drauf im Detail. Eine Ausnahme gibt es jedoch, das sind Shared Libraries, die ja per Definition beliebig am Speicher geladen werden müssen und die natürlich diese Relokationsinformationen drin haben, weil sonst könnte man sie nicht im Speicher beliebig verschieben. So, wie bauen wir denn jetzt Code ein? Jetzt haben wir die Information, wo wir Code einbauen können. Jetzt wollen wir Code einbauen und wie machen wir das genau? Wir packen den einfach in einen so einen Basic-Block rein, einfach hinten ran. Dadurch verschieben sich alle restlichen Basic-Blocks um ein paar Bytes, nämlich genauso viel, wie wir einfügen. Und diese, die haben natürlich zur Folge, dass da bestimmte Informationen kaputt gehen. Wenn ich jetzt drei Basic-Blocks habe, hintereinander, und der letzte springt wieder zum ersten, und ich füge in den mittleren etwas ein, dann ist der Sprung falsch. Der Sprung springt nämlich jetzt zu weit nach hinten. Weil der Sprung vorher ganz nach oben gesprungen ist, mit einem relativen Offset, also 30 Bytes nach hinten. Jetzt habe ich 10 Bytes eingefügt, jetzt springt er immer noch 30 Bytes nach hinten. Jetzt müsste er aber 40 Bytes nach hinten springen. Und da ich diese Information aber durch den Kontrollflow-Graphen habe, wie er sich korrekt verhalten müsste, kann ich das auch wieder fixen. Innerhalb der Funktion kann ich so an beliebige Stellen Code ausbauen, kann vertauschen, kann zerstückeln, beliebig mit dem Code rumhantieren. Ein Problem kriege ich wirklich erst auf Funktionsebene. Nämlich, wenn ich die Funktion vergrößere, sagen wir um 100 Bytes, dann müssen sich alle Funktionen dahinter um 100 Bytes nach hinten schieben. Und das Problem ist, dass in Funktionsadressen sich ändern, die vielleicht über Funktionspointer, über Zeiger auf Funktionen wo darauf zugegriffen wird. Und wenn die natürlich dann falsch sind, dann geht es mächtig in die Hose, weil der springt dann einfach mitten in zum Beispiel meinen eingefügten Code oder mitten in eine andere Funktion rein. Dazu müsste ich jetzt alle Funktionsreferenzen, alle Funktionspointer ändern. Und dazu brauche ich diese Relokationsinformationen. Weil es ist praktisch genau das, was auch ein dynamischer Linker machen muss, wenn er eine Shared Library reinlädt an eine bestimmte Stelle. Der muss diese Relokationsinformation auswerten und die Library in dem Speicher zur Ausführung bringen, also ausführbar machen, indem man die ganzen Adressen ändert. Und das Problem habe ich halt auch. Ein Beispiel, wie ich jetzt innerhalb einer Funktion Code einbaue, ist jetzt wieder dieselbe Funktion, wo ich analysiert hatte und ich will in den mittleren Block Code einbauen. Auf der nächsten Folie sieht man, der hat sich vergrößert. Ich mache es mal zum Vergleich. Hat auch leicht die Farbe geändert, aber das sieht man nicht, oder? Und der andere Block ganz unten, unten rechts, der hat auch die Farbe geändert. Weil man sieht, das springt in der vorherigen Folie, ist ein Pfeil von diesem Block oben zu dem Block, der sich ändert. Der liegt aber im Speicher dahinter. Wenn ich jetzt Code einfüge, zeigt der Pfeil nicht mehr auf den Block, sondern weiter nach hinten. Und das muss ich wieder anpassen. Deswegen muss ich auch diesen Block ändern. Und das kann man innerhalb einer Funktion ziemlich leicht machen. Man geht einfach, man hat ja die ganzen Basic Blocks und am Ende der Basic Blocks steht dann immer ein Jump und man guckt, wo der Jump hingeht, wie er sich verändert hat und patcht ihn einfach wieder. Also eine einfache Sache innerhalb von einer Funktion. So, und damit habe ich die zwei Anwendungen, nämlich erstmal einen Funktionsgraph und Code einzubauen, dargestellt. Die kann man jetzt mit diesen Control-Flow-Graphen relativ leicht erledigen. Und jetzt wird Halvar noch ein bisschen was erzählen. Frage. Eine Frage? Ja, bitte. Moment.
Warum schaufelst du nicht einfach einen ganzen Basic-Block nach hinten und setzt dann statt des Basic-Blocks deinen Code ein mit einem Jump-Subroutine auf den beiseite geschafften Originalblock?
Das wäre natürlich möglich, dass ich ihn zum Beispiel am Ende der Datei hinkopiere, aber dann habe ich nichts gewonnen im Gegensatz zu zum Beispiel einem Original, also einen ganz simplen Virus, der seinen eigenen Code da hinten hinkopiert. Weil das kann ein Virus auch machen. Ein Virus kann einfach ein Stück Code rausnehmen aus dem Programm, ans Ende des Programms hinkopieren und seinen eigenen Code da einsetzen. Und wenn er ausgeführt wird, ist halt wieder rückgängig machen. Da hat ein statisches Virenanalyseprogramm genau die gleichen Probleme. Das hätte natürlich einen Vorteil mit der Aktivierung. Der Code würde automatisch aktiviert werden, der Viruscode. Da ist sicherlich ein Vorteil da. Aber wirklich sinnvoll wäre es zum Beispiel zu implementieren auf Shared Libraries, weil da habe ich die Relokationsinformationen und da könnte ich es wirklich sauber an beliebige Stellen einbauen. Aber der Einwand ist richtig. Bringt schon Vorteile, wenn man auch einfach nur einen Basic-Block tauscht. Noch Fragen? Ja, bitte.
Wenn du jede Funktion kennst und die Adresse jeder Funktion, dann könntest du doch eigentlich im Datensegment nach den Adressen suchen. Also wenn du jetzt von Function-Pointern redest, die du nicht kennst, weil du die Relokationsinformationen nicht kennst.
Ja,
aber diese Informationen stehen ja typischerweise im Datensegment, oder?
Im Prinzip schon. Ich kann einen Großteil der Relokationsinformationen durch statische Analyse wiedergewinnen. Aber es gibt Fälle, wo ich nicht unterscheiden kann, ob diese Adresse eine Adresse im eigenen Programm ist oder eine Adresse, die als Daten verwendet wird, ist. Zum Beispiel bei einem Exploit, der halt ein hardcodiertes Offset verwendet, weiß ich, wenn ich mir das Disassembly angucke, nicht, ob diese Adresse jetzt im Programm gemeint ist. Natürlich kann ich es auf gewisse Art und Weise einschränken. Ist es überhaupt eine Adresse im Programm und so weiter? Man kann bestimmte Heuristiken machen. Aber im generischen Fall kann ich nicht feststellen, wenn er einfach ein Move EAX, irgendwas macht, ob das eine Adresse ist oder ob das eine als Daten verwendete Zahl ist, praktisch. Man kann gewisse Heuristiken anwenden, aber die greifen nicht immer. Also wenn man mit zusätzlicher manueller Analyse rangeht, dann geht's. Aber komplett automatisch ist es ein Problem. Das läuft dann, also man müsste dann genau die Adresse verfolgen und genau gucken, was damit passiert. Und es ist dann irgendwann im generischen Fall wieder, läuft es auf Halteproblem hinaus. Weil man nicht mehr bestimmen kann, was damit genau passiert. Habe ich auch ein Beispiel in der Dietlibc gefunden, wo das so ist, bei der fprintf-Funktion. Da wird auch ein Zeiger geladen in eine Struktur und die Struktur wird zwei Funktionen weit übergeben und dann erst wird es als Funktionspointer interpretiert. Und das kann man mit statischer Analyse recht schwer finden. Sonst noch Fragen? Ja, bitte.
Also heißt das im Endeffekt, dass ich eigentlich nur wenig Arbeit habe, wenn ich einen Code einbaue, wenn ich ihn so weit wie möglich nach vorne hole, so weit wie möglich nach hinten hole.
Ja, dann muss nur die Funktion da hinten.
Wenn ich nach vorne gehe, umso mehr Funktionen muss ich dann ja wieder ändern halt.
Genau. Also wenn du sagst, ist ja nur ein Virus, der muss ja nur 90% erfolgreich sein oder 60%, reicht mir. Dann kannst du natürlich sagen, ich nehme den hintersten, einen der hintersten Basic-Blocks, die immer aktiviert werden, und mal gucken, was dann schief geht. Wird schon nicht viel passieren, sind dann nur drei Funktionen hinter. Kann man natürlich machen.
Ja, aber das bringt mir dann ja nichts.
Wieso?
Ja, natürlich. Kann ich ihn ja genauso gut auch ganz normal wie ein Viruscode reinschreiben lassen.
Nein, oder? Du baust ihn ja dann echt an der Stelle ein. Nur du sagst, ich hoffe mal darauf, dass die drei Funktionen, die hinter der Stelle, wo ich es einbaue, diese drei Funktionen, dass die nie über Funktionspointer aufgerufen werden. Und deswegen kannst du die dann verwenden. Also. Gut, dann würde ich jetzt an Halber übergeben.
Ja gut, ich würde erstmal vorschlagen, wir machen 5 Minuten Pause, weil wir haben ja schon eine Stunde geredet hier. Man kann sich einmal recken und ich kann vor allem nochmal auf die Toilette gehen. Also ich denke mir, ich werde so in 1-2 Minuten auch wieder anfangen. Wer draußen noch raucht, bitte reinkommen jetzt. Informatiker? Wie? Nö, also ich habe mit Informatik eigentlich so gar nichts am Hut. Ja, ich mag Graphen einfach so, vom Visuellen her. Ich meine, wer mag keine Flowchart? Das ist immer ganz toll. Ja, ich sollte vielleicht eingehend erwähnen, die Sachen, die ich jetzt zeige, die sind nicht basierend auf dieser Disassembler-Library, die Scatter gebaut hat. Primär deswegen, weil die Disassembler-Library erst vor kurzem fertig geworden ist. Ich natürlich immer schon mit einem kommerziellen Disassembler, mit dem IDA, rumgebastelt habe. Und dementsprechend auch mein ganzer Code auf IDA operiert. Aber im Grunde genommen kann man das Ganze für gerne auf Unix porten, wer es machen will. Mein Code ist halt für IDA fertig. Ja, man kann mit Graphen noch eine ganze Menge anderer Dinge anstellen. Also mit diesen Flussgraphen. Scott hatte eben schon angeschnitten, irgendwie, dass Microsoft eine recht originelle Art und Weise der Optimierung hat. Was Microsoft nämlich heutzutage macht, das sieht man bei fast allen Treibern, die Microsoft heutzutage rausgibt, beim NT-Kernel, bei IIS und so weiter. Die generieren Flussgraphen von allen Funktionen im Grunde genommen, setzen Breakpoints oder setzen Profiler drauf an und generieren halt Statistiken, wie oft welcher Block ausgeführt wird. Und dann bewegen die im Grunde genommen selten benutzte Codepfade, also Error-Konditionen und so weiter, auf andere Pages als den Hauptteil der Funktion. Es hat den Vorteil, dass die ganzen modernen CPUs, also der Pentium 4, bevor der Code 8086 Code ja ausführt, wird er erstmal in so Mikro-Ops übersetzt und die werden in so einem Zwischenspeicher, in so einem Cage gehalten. Ich kenne da die Details nicht genau. Auf jeden Fall muss das ganz furchtbar tolle Optimierungsvorteile bringen. Hat natürlich für jemanden, der Ding auseinandernimmt, den Nachteil, dass man Funktionen hat, die wirklich über die ganze Binary verstreut sind. Das heißt, die Annahme, dass eine Funktion irgendwie sequenziell im Speicher ist, in einem Block ist, die kann man knicken. Und das ist natürlich relativ nervig. Ich kann mal einen Flussgraph von, also wir haben hier, das ist RTL Freeheap, das ist, wow, bitte? Gut, jetzt müssen wir nur mit rechnen, nee, also jetzt ist der Strom raus. Ist das besser? Asiatisches Billig-Notebook. Naja, ja, das ist also RTL Freeheap. Das ist die NT oder Windows 2000 Heap-Implementation an der Stelle, die also Kernel 32 und so weiter benutzt. Ja, und wenn wir dann von einem Flussgraph generieren hier mit IDA, sehen wir, dass der unten ganz viele tote Enden hat. Da unten diese komischen roten, ja, jetzt muss ich ein bisschen navigieren hier, diese komischen roten Punkte da. Sobald der Strom weg ist, ist das Ding nämlich auf Stromsparmodus und schön langsam. Naja, gut. Da sieht man lauter rote Sprünge quasi ins Nirgendwo. Man kriegt gar keinen kompletten Flussgraph der Funktion mehr hin. Das heißt, das Erste, was ich mir dann irgendwann mal aus purem Ärger gebaut habe, war eine Funktion oder ein kleines Plugin, was einen kompletten Flussgraph baut. Und ein kompletter Flussgraph, also das ist ein IDA-Plugin, das setzt man auf eine Funktion an und drückt dann Alt 9. Dann erzählt das einem unten, was es ein bisschen gemacht hat. Und dann hat man, ja Moment, so ein Quatsch. Also eben schauen, wo der Kram jetzt liegt, genau. bla bla bla. Ja, ja. Das ist ja Academic Research hier. Bla bla bla. 2 Sekunden noch. Bitteschön. Also das ist jetzt ein Flussgraph vom RTL Freeheap in seiner Komplettheit. Der ist natürlich ein bisschen, also er ist jetzt A komplett, wie man sieht, der hat auch so eine Art Rautenform, das heißt man hat oben einen Eingang in die Funktion und unten einen Ausgang in die Funktion und am Ende geht da alles wieder hin. Hat nicht die ganzen komischen losen Enden, die wir hier jetzt hatten. Nun ja, was übrigens auch relativ interessant ist, ist, dass Microsoft die Komplexität von ihrem Allokator ziemlich in die Höhe geschraubt hat, als sie auf XP umgestiegen sind. Also das ist ja so schon kein richtig einfacher Allokator irgendwie. Ist ein bisschen schwierig, einhändig zu tippen mit dem Zoom-Mikro hier. Genau, das ist der XP dann. Der ist also nochmal eine kleine Spur komplexer. Ich werde heute noch Spaß mit dem Dings haben müssen, weil wenn man Heap Overflows unter XP ausnutzen will, dann muss man ein bisschen wissen, was das Ding macht. Das heißt, da werde ich noch was vor mir haben. Naja, auf jeden Fall erstmal zurück zu den Graphen. Man kann so Flussgraphen sehr schön benutzen, wenn man manuell irgendwas dekompilieren muss. Also wenn man zum Beispiel mit anderen Leuten, die nicht so viel Reverse Engineering betreiben, einen Exploit für eine Heap-Implementation machen will, dann möchten die meistens wissen, was denn der Heap macht. Dann muss man den Leuten leider Source Code geben, weil die das Disassembly nicht lesen wollen. Ja, und da muss man halt dekompilieren. Und dekompilieren ist eine relativ anstrengende Angelegenheit, weil man liest halt eine Menge Code und dann muss man immer gucken, aha, hier ist jetzt ein Test und ein Branch und dann springt er irgendwo hin. Den gucke ich mir später an den Branch und dann liest man ein bisschen weiter und dekompiliert ein bisschen weiter. Hat man am Ende vergessen, den ersten Branch mit einzubauen und dann war es ganz ein Loop. Und dann darf man quasi nochmal alles irgendwie von vorne machen. Oder dann vergisst man mal irgendwie so einen ganzen Codepfad, weil man am Anfang gesagt hat, ja, den Branch gucke ich mir später an. Also dekompilieren ist eine relativ fehlerträchtige Angelegenheit. Und es ist auch echt übel frustrierend, wenn man vor so einer Scheißfunktion sitzt. Also wie zum Beispiel der Allokator hier. Ja, und dann sitzt man irgendwie 5 Stunden vor oder 6 Stunden vor und du siehst halt echt nicht, wie es weitergeht, weil oder wie viel man schon geschafft hat. Weil du hast nur sequenziellen Code, oh mein Gott. Und geht halt irgendwie nirgendwo hin, man sieht keinen Fortschritt, etc., etc. Was ich da benutze, so seit ungefähr einem Jahr, ist, dass ich mir so schöne Flussgraphen generiere und dann male ich die schön bunt aus, sobald ich ein Stück also mir angesehen habe. Ja, und sobald ich ein Stück verstanden habe, dann schneide ich das von dem Graph wieder weg und der Graph wird immer einfacher. Dann hat man nämlich auch später nicht ganz so viel Ärger mit den inneren Loops. Als Beispiel mal hier, haben wir halt den Win2K RTL Free Heap und sehen uns jetzt mal den obersten Codeblock da an, den da oben. Können wir ein bisschen reinzoomen. Also dieser komische Bastard, der da vorne steht, das ist der Standardfunktionenprolog, den Microsoft halt bei System-DLLs hat. Der muss viele sehr wichtige Dinge tun, so ganz viele Exception-Händler setzen und ein paar andere wichtige Dinge so tun. Naja, also danach hat man dann auch die ersten 3C Instruktionen da unten. Da wird nämlich das erste Argument in var 34 geladen, dann war 2C auf 0 gesetzt und war 20 auf 1. Und darunter wird getestet, ob das dritte Argument gleich 0 ist. Also ob der Pointer zum Block, der gefreed werden soll, gleich 0 ist. Und wenn dem so ist, dann wird darüber gesprungen auf die rechte Seite zu diesem kleinen süßen Block. 1 in EAX bewegt und dann wird returned. Das heißt, das Ganze kann man dekompilieren zu if Block gleich 0, return true. Ist ja eigentlich recht offensichtlich. So. Ja, jetzt hat man also im Grunde genommen einen Codepfad analysiert und der Graph ist natürlich im Inneren ein bisschen geknuddelt, also das sieht nicht so richtig übersichtlich aus da. Das heißt, je mehr man jetzt außen wegschneidet, desto schöner wird eigentlich das innere Layout des Graphs. Ja, und ich bin ja auch ein Ästhet irgendwie. Das heißt, wir schneiden jetzt da den äußeren Pfad weg. Also die beiden haben wir jetzt analysiert. Den kleinen Block dürfen wir noch nicht wegschneiden, weil der wird ja von zwei verschiedenen Lokationen referenziert. Das heißt, wir dürfen nur den obersten Block und den Link darunter wegschneiden. Und wenn ihr den wegschneidet, dann wird der Graph halt einfacher und der kleine Block landet irgendwo da unten. Den können wir jetzt erstmal ein bisschen ignorieren. Und jetzt machen wir weiter. Im Grunde genommen, ja, ist dekompilieren ein bisschen wie eine Orange schälen. Du baust so eine Funktion oder baust so einen Graphen und nimmt man immer den äußersten Codepfad weg. Das sind meistens irgendwelche Error-Händler oder irgendwelche Input-Validation-Geschichten. Ja, und dann schält man eigentlich immer mehr frei, bis man dann irgendwann am innersten und komplexesten Loop angelangt ist. Ja, dann machen wir jetzt erstmal noch eine Runde weiter. Also die beiden Blöcke hier müssen wir jetzt analysieren. Ist der nächste äußere Kohlpfad, also die nächste Schale außen? Ja, da wird also Arc 4, das ist, sind die Flags, also die, man hat so Heap-Flags, die da übergeben werden, wird in EBX geladen und in EDI ist ein Pointer zum Heap selber, also zur Heap-Struktur. Dann werden irgendwelche Flags aus dem Heap noch gelesen, das Ganze wird zusammengeohrt, gegen eine bestimmte Bitmask getestet und je nachdem, ob die gesetzt ist oder nicht, wird halt auf den rechten Block da ausgewichen. Der rechte Block called RTF Free Heap Slowly und returned. So, das heißt, wenn also, ja, wir schneiden die beiden Blöcke weg, soweit wir die verstanden haben. Soll ich mal zurück vielleicht ein? Ups. So, also hier haben wir die noch da. Jetzt schneiden wir die weg und jetzt wird es wieder einfacher. Und so fahren wir eigentlich fort. Das heißt, was da ist, die gucken halt, ob die eine Flag gesetzt ist, die sagt, ja bitte langsam frei machen und nicht schnell. Und dann machen sie halt langsam frei und returnen. Ja, und jetzt kann man so analog fortfahren, das dauert halt ein bisschen, bis man ein schönes CD-Kompilat hat und dann kann man das auch so seinen Freunden geben. Die können dann damit was anfangen. Naja, gut. Irgendwelche Fragen dazu? Okay, machen wir weiter. Ja, Flussgraphen kann man auch für andere Dinge machen. Ich meine, wenn wir schon gerade beim Graphen ausmalen sind, können wir auch so etwas Ähnliches machen, wie Microsoft macht. Wir setzen halt einen Breakpoint auf jede Graph-Node, also auf jedes Stück Code und klinken das in den Debugger rein und lassen den Code mal ausführen und der soll uns dann den Graphen immer schön da bunt malen, wo wir schon waren. Das ist recht praktisch eigentlich so für Kopierschutzgeschichten, wo man so sehen kann visuell, ach ja, das ist der Pfad, den ich eigentlich nicht haben wollte und da ist der Pfad, den ich eigentlich haben will. Ja, das ist auch für andere Dinge relativ nützlich, zum Beispiel, wenn man Fasttester vergleichen will. Ich meine, Fasttesten ist ja eh in einem dunklen Raum in einem dunklen Apartment auf Fledermäuse schießen irgendwie. Das ist schon die dümmste Art und Weise, Fehler zu finden irgendwo. Und das Problem ist halt beim Fasttesten, dass man irgendwelche Daten da reinjagt und man hat wirklich keine Ahnung, treffe ich jetzt eine Error-Behandlungsroutine und decke ich überhaupt irgendwelchen Code ab? Das heißt, man kann sein, man schießt 2 Tage lang irgendwie Fastdaten in die gleiche Error-Routine und deckt eigentlich überhaupt keinen Code ab und findet dementsprechend auch keine Fehler. So, und man kann wenigstens sowas benutzen, um ja, das Fasttesten ein bisschen zu verbessern. Fasttesten ist immer noch scheiße. Aber, Dreck in eine Applikation reinjagen. Also so lange Strings reinschießen und also probieren, Fehler zu finden und sich das Codelesen zu sparen. Also das, was man heutzutage macht, um berühmt zu werden. Naja. Ja, man kann also mit so einem Debugging-Tool dann Geschichten machen wie Fasttester vergleichen. Ich meine, so Leute wie EI werben ja dauernd für ihren tollen Fasttester. Wir könnten den auch mal tatsächlich gegen Perl vergleichen dann. Das wäre vielleicht mal ganz amüsant. Naja, und hat halt den Vorteil, dass man jetzt immer noch irgendwie im Dunkeln auf irgendwelche Fledermäuse schießt. Man weiß wenigstens den Grundriss des Apartments und rennt nicht dauernd gegen die Wand. Das können wir jetzt mal demonstrieren. Sekunde, ich muss ja eben das Mikro weglegen. Das für später. Ah ja. Also hier haben wir den Haupt-Input-Händler von so einem komischen Windows-Pop-Server. Ja, sieht halt so ein bisschen hässlich aus, weil die Programmierer nehmen halt einen String und machen immer String-Compare. Ist das jetzt ein User-String-Compare, ist das jetzt ein Pass und so weiter. Und arbeiten sich dann halt von da vorwärts. Und wir klinken jetzt in die Bagger da rein. Welche Zahl müssen wir? 188, ne? Okay. So, der Debugger hat uns schon mal alle Pfeile blau gemalt, um uns zu sagen, er ist da. Jetzt sehen wir halt, welche Codeblöcke abgearbeitet wurden. Thank you. Ja. Ja, da muss man nicht mehr so viel zu sagen. Es ist also wirklich kein toller Code. Man muss nur einen Debugger reinklinken, in 3 setzen und dann einen Graph ausgeben. Der Code wird auch public gemacht, obwohl ich mich für den ziemlich schäme. Der ist nämlich mal morgens vor so einem Vortrag entstanden, weil mir noch 10 Minuten fehlten und ich was schön Visuelles haben wollte. Naja, es ist jetzt schön visuell, aber es ist technisch wirklich nicht besonders fantastisch. Ja, wenn der jetzt aus seinem Stromsparmodus wieder aufwacht, dann wenden wir uns mal den interessanteren Dingen zu. Ah, da sind wir. Ja, irgendwelche Fragen dazu? Gut. Ja, gibt nämlich noch weit amüsantere Graphen als Kontrollflussgraphen. Speziell Datenflussgraphen. Datenflussgraphen können für viele interessante Dinge benutzt werden. Man kann zum Beispiel gucken, welche Funktionen werden überhaupt von Benutzerinput berührt. Meine Motivation für Datenflussgraphen kam eigentlich daher, dass ich Strukturen, also C-Strukturen aus dem Disassembly rekonstruieren wollte. Hat ja öfters das Problem, dass irgendwelche Programmierer irgendwelche Strukturen sich definieren, auch relativ große Strukturen, in denen sie dann relativ viel reinschreiben. Ja, und früher war es halt so, dass ich dann vor so einem Disassembly saß. Und dann musste ich halt erstmal, also habe ich einen Pointer zu einer Struktur gefunden, das ist ja recht einfach, da hat man irgendwie, Pointer wird in EAX bewegt und dann wird immer mit einem Offset von EAX referenziert. Ja, und das dauert halt ewig und 3 Tage, bis man da mal eine Struktur halbwegs vernünftig rekonstruiert hat. Also, wenn ich sage, ewig und 3 Tage, da kann eine Struktur schon mal eine Woche dauern oder so. Und das ist echt nervig, vor allem, weil dann kommt eine neue Version raus und dann ist die Struktur geändert und du darfst den Spaß nochmal wiederholen. Und im Grunde genommen, bevor du irgendwie in einer Binary anfangen kannst, groß nach Buffer Overruns zu suchen, musst du ja die Puffergrößen wissen. Du musst auch die Puffergrößen, also Buffergrößen in Strukturen wissen. Ja, und ist schon nervig, wenn man erstmal irgendwie 4 Wochen Strukturen rekonstruieren muss, bevor man den ersten Fehler finden kann. Weil das dauert in der Regel dann nicht so lang. Naja, was ich halt für einen Graph generiere an der Stelle, ist einen Pointer-Kontrollflussgraphen. Da nimmt man jetzt zum Beispiel den Pointer in EAX und fängt an, den Code nach unten zu tracen, so ähnlich wie beim normalen Codefluss. Allerdings halt nicht nur bis zu einer Verzweigung, sondern alternativ auch bis zu einem Lese- und Schreibzugriff auf die Variable, beziehungsweise auch das Register. Oder bis zu einem Unterfunktionsaufruf, wenn man einen Graph haben will, der durch die Funktion hinweg den Pointer verfolgt. Da kommen wir aber gleich zu. Wenn man einen Lese- oder einen Schreibzugriff hat, also bei einem normalen Branch, bei einem Jump und so, verfährt man halt wie bei einem normalen Graphen. Und wenn man einen Lese- oder einen Schreibzugriff hat, dann kommt darauf an, was man macht. Beim Schreibzugriff bricht man ab. Ist ja klar, wenn meine Variable überschrieben wird, Schreibzugriff, dann muss ich nicht weiter verfolgen, dann ist der Wert da halt nicht mehr drin. Wenn irgendwas gelesen wird, zum Beispiel move ebx eax, dann muss ich den Graph splitten, halt anstatt jetzt eax zu verfolgen, verfolge ich dann ebx und eax an der gleichen Stelle und baue den Graph halt weiter. Das mache ich halt rekursiv so, bis ich am Ende bin, bis irgendwo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder meine Variable überschrieben wird. Der Graph ist halt für verschiedene Dinge recht nützlich. Man kann automatisch Datenstrukturen rekonstruieren, man kann C++-Klassen rekonstruieren und es gibt noch richtig viele lustige andere Dinge, die man machen kann, aber die erzähle ich erst nächstes Jahr. Und dass Buffergrößen nützlich sein können, das hatte ich ja schon erwähnt. Jetzt mal so als Beispiel. Wir laden mal eben den Core Web Server von IIS. So, Moment, ich muss mal eben was löschen. So. Ja, also hier haben wir einen Konstruktor von dem HTTP-Request. Das ist also die Hauptstruktur, in der, oder die Klasse im Grunde genommen, in der Microsoft dann den ganzen Krams ablegt, so was du alles als Client-Headers geschickt hast und was für Daten du hast und welche Zugriffsrechte du hast und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein Konstruktor hier. Und bei Visuals, Moment, ist das der überhaupt? Ach, das ist der, Moment, das ist der Subklassenkonstruktor. Ich muss mal eben noch mal eine andere Adresse suchen. So, hier haben wir einen richtigen Konstruktor und ich muss schon wieder was löschen, Sekunde. Das Problem ist, dass man immer einen Testlauf macht und dann haben die Programme schon all die Arbeit gemacht, die man eigentlich auf der Bühne machen wollte. So, ja, falsche Taste. Hier sind wir. Wir haben also diesen Konstruktor und wie wir alle wissen, bei C++ gibt es einen Fashion-This-Pointer, der zeigt auf das Objekt, was wir gerade bearbeiten. Und das ist auch beim Konstruktor so. Und der WISP-Pointer ist halt bei Visual C kompiliertem Code immer ein ECX. Der wird aus Performancegründen gar nicht mehr auf den Stack gegeben, der wird auch im Register übergeben. Ja, ist halt der WISP-Pointer an der Stelle. Und wenn wir die Klasse rekonstruieren wollen, ist ja klar, wollen wir den WISP-Pointer nachverfolgen. Und dann sehen wir uns mal so einen Graphen an, den man generieren kann dafür. Das ist halt der hier. Also wir haben ECX am Beginn der Funktion, hier oben, 65D5 2A5B die Adresse, hier vorne. Ist natürlich dann nicht sichtbar, wenn ich es highlighte. Ja gut, also hier haben wir noch Kontrolle über den, oder diesen Pointer, den wir verfolgen, ist nur ECX. Und der Graph geht dann halt bis Adresse 5E am Ende. Also hier diese drei Zeilen, die highlighte ich jetzt mal, auch wenn die dann unsichtbar werden. Weil da haben wir einen Lesezugriff auf unsere Variable. Da haben wir nämlich move ESI ECX. Das heißt, an der Stelle müssen wir den Graph splitten, weil ja jetzt unsere Variable, die wir verfolgen, in zwei Registern ist. Dann splitten wir den Graphen da unten. Einmal in ECX, der geht dann von Adresse 60 bis Adresse 7a. Also von hier 60 runter bis hier. Nee, Moment. 7a da unten irgendwo, oder? Ja, jetzt habe ich gerade mal verloren, wo ich war. Ah ja, bis... Moment. Ah ja, ist ja der ECX-Graph, klar. Hier bei 7a sehen wir, dass ECX überschrieben wird. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle Leute verwirrt. Ich kann es nochmal machen, von vorne. Der Vorführeffekt. So, also hier vorne verfolgen wir jetzt ECX weiter von Adresse 60 runter bis Adresse 7a, wo ECX überschrieben wird. So, ganz einfach. Da vorne ist er noch in ECX, hier ist er jetzt nicht mehr in ECX. Und ESI verfolgen wir dann halt von Adresse 60 bis Adresse D4, das ist ein ganzes Stück runter. Also von hier, und hier bleibt es überall in EDI, in ESI, runter bis D4 hier unten, wo der Graph nochmal splittet, weil ja jetzt ESI in EAX bewegt wird. Und an der Stelle ist natürlich, müssen wir den Graph splitten, weil jetzt kommt ja noch eine Variable hinzu. Das heißt, hier unten splitten wir den Graphen nochmal. Den Rest der Funktion ist das Ding halt sowohl in ESI als auch in EDI, als auch in EAX. Da unten. Ja, ich hoffe, ich habe ungefähr klar gemacht, wie so ein Graph generiert wird. Ist das halbwegs klar? Sehr schön. Gut. Puh. Ja, Moment, hier sind wir. Grundsätzlich ist natürlich das Problem, wir wollen möglichst viel Code analysieren, der auf den gleichen Pointer agiert. Weil je mehr Code wir haben, desto akkurater wird auch unsere Rekonstruktion der Struktur. Ist ja logisch, wenn du eine Funktion hast, die nur auf ein einziges Structure-Member zugreift, kannst du auch nur das eine rekonstruieren. Wenn du viele Funktionen hast, die auf die gleiche Struktur zugreifen, kannst du es halt viel besser konstruieren. Das heißt, was man eigentlich haben will, ist einen interprozeduralen Datenfluss an der Stelle. Das heißt, man muss auch in Unterprozeduraufrufe mit reingehen. Das kann auf dem 8086 relativ hässlich werden, weil man weiß ja nicht genau, wenn da ein Push ist, ist das jetzt ein Push, der für einen Subcall bestimmt ist, oder ist das jetzt ein Push, der die Variable nur speichert. Und wenn man mit so beschissenem GCC-Code zu tun hat, dann werden auch mal Variablen auf dem Stack mit einem Move übergeben. Da komme ich aber später noch zu, warum das nervt. Naja, so Datenflussgrafen, wenn die interprozedural macht, können aber ein bisschen größer werden. Ich gebe das mal als Beispiel für IIS jetzt. Das ist jetzt das Plugin zum Objekte rekonstruieren und Strukturen rekonstruieren. Wir haben jetzt die Struktur rekonstruiert, wir können uns die gleich ein bisschen ansehen. Der brauche ich jetzt ein bisschen fürs Layouten. Naja. Ja, das ist nicht mehr dazu gedacht, dass es ein Mensch liest. Das geht halt nur das Programm dann durch und hat halt alle Codeblöcke im Programm, die diesen Pointer benutzen. und kann dann dementsprechend für all die Dinge da die Grenzen von dem Objekt rekonstruieren. Das ist relativ praktisch. Das hat noch andere witzige... komme ich gleich zu. Jetzt können wir uns erstmal das Objekt ein bisschen ansehen. Also das Ding ist ein bisschen größer. Wie viel ist B5D in Dezimal? Also ist ein paar tausend Byte groß. Ja, und jetzt müssten wir eigentlich hier den ganzen Scheiß kollabieren, also quasi klein machen da. Wir sehen, das ist ein ganzer Haufen Pointer, den die ja storen und so weiter. Mal mit ein paar Buffern dazwischen irgendwie. Und was das wirklich Schöne eigentlich jetzt ist, was man durch die Sache noch gewinnt, man hat Cross-References für Strukturzugriffe. Was natürlich recht praktisch ist, man hat also quasi für das ganze Programm, wenn ich jetzt irgendwo in einem Subprogramm einen Wert habe, der aus der Struktur gelesen wird, gehe ich auf Ctrl-X und kann dann sehen, wo der Wert da reingepackt wurde. Also durch den ganzen Callbaum durch. Was für jeden, der mal ein bisschen mehr geordnet hat, eine gute Arbeitserleichterung darstellt. Naja, und ich habe das Objekt halt erstmal so vom Layout her und ich weiß, wie groß die Buffer sind und den ganzen Schwung halt. Ja, irgendwelche Fragen dazu? Ach nee, ja gut, ist noch gar nicht fertig. V-Table Parsing. Ja, Klassen haben ja Methoden angeblich und es gibt so virtuelle Methoden und virtuelle Methoden sind halt dazu da, dass die ersetzt werden. Naja, auf jeden Fall gibt es in Binaries meistens sogenannte V-Tables. V-Tables sind im Grunde genommen nur eine Liste von Funktionen, die alle auf die gleiche Klasse operieren. Und wir haben eben gesagt, dass es sehr fantastisch ist, wenn wir möglichst viele Funktionen haben, die auf die gleiche Klasse operieren. Das heißt, V-Tables machen uns das Leben sehr einfach. Wir rufen einfach unser Plugin auf, einmal für jede Subfunktion in der V-Table. Und schwuppdiwupp haben wir eine doch meist sehr, sehr akkurate Repräsentation des Ganzen. Da kann ich mal eben demonstrieren. So. Also hier ist die V-Table vom www.iis-Service, das ist auch so eine Klasse, die die haben, davon eine ganze Reihe. Und da führen wir das Plugin halt aus. Und sagen dem Plugin, es soll bitte die V-Table mitparsen. Und dann führt er es einmal aus, das dauert einen kleinen Moment. Da sind wir. Der Rechner ist wirklich übel lahm jetzt ohne Strom, das mache ich jetzt nicht zu Ende. Naja, auf jeden Fall haben wir da jetzt die Klasse rekonstruiert von der V-Table. Das hat noch einen anderen witzigen Nebeneffekt. Man kann automatisch nicht initialisierte Teile des Objekts finden auf die Art und Weise. Wenn man zum Beispiel hingeht jetzt und erstmal die Struktur rekonstruiert nur anhand des Konstruktors und dann die Struktur rekonstruiert anhand aller Funktionen, die man so finden kann, und dann die beiden Strukturen dann halt nicht identisch sind, dann weiß man, die Struktur hat einige Teile, die im Konstruktor nicht initialisiert werden. Und das ist doch eine interessante Fehlerquelle dann. Was man auch machen kann, ist, man kann sehr schön Inheritanz sich später visualisieren und auch rekonstruieren. Wenn man jetzt einen Konstruktor hat, der ruft einen weiteren Konstruktor auf, ist das ja meist sowas von wegen Inheritanz, ich rufe den nächsten auf und so weiter. Das heißt, ich rekonstruiere einmal die Struktur für den untersten Konstruktor, dann rekonstruiere ich die einmal für den oberen Konstruktor und dann die Differenz der beiden sagt mir, welche Variablen in der abgeleiteten Klasse halt dazugekommen sind. Das ist also für so OOP-Scheiße richtig, richtig nett. Irgendwelche Fragen? Frage? Bei Pfeffer, hier vorne.
Sag mal, kriegst du keinen Hirnschaden, dir den ganzen Tag Microsoft-Code anzusehen?
Ich glaube nicht, dass ich es beurteilen kann. Andere Fragen? Also noch geht's, glaube ich. Ja, Rückwärtsdatenfluss. Wir alle kennen das Problem, wenn wir so ein bisschen Code auditen und dann haben wir irgendwo so eine Funktion, die kopiert so ein bisschen Strings in der Gegend rum oder so. Da möchten wir gerne wissen, also die nehmen so Pointer an meistens, so Char-Pointer oder wie sich das nennt. Und da möchte man gerne wissen, wo zum Henker kommt der Char-Pointer eigentlich her. Und das kann ziemlich nervig werden, wenn der Char-Pointer irgendwie 8 Funktionen außerhalb von einem Buffer genommen wurde und dann 8 Funktionen runtergegeben wird und dann am besten auch rekursiv irgendwo. Dann dauert das eine Weile, bis man es gefunden hat. Und das kann gerade im Binary sehr nervig werden, wenn man so eine große Funktion hat, die man eh so schlecht überblickt. Das heißt, wenn man dann einen Push EAX und möchte jetzt wissen, woher EAX kommt. EAX kommt aus lokaler Variable XY. XY wurde geschrieben von EBX. EBX kam aus Argument 1 zu dieser Funktion. Und ja, was halt besonders nervig ist, ist Rekursion. Weil da ist es mir mehrfach passiert, dass ich dann irgendwie davor saß und probiert habe, diesen Variablenfluss da rückwärts zu verfolgen. Und nach so einer Stunde merke ich, ich gucke immer wieder die gleiche Funktion an, weil die sich halt selbst aufruft oben. Und es ist natürlich dann schon ein bisschen doof. Und da habe ich mir gedacht, jetzt baue ich mal ein Plugin dafür, der das für mich erledigt. Ja, und da bauen wir halt rückwärts Datenfluss auf. Da finden wir raus, wo zum Henker kommt der Pointer her. Im Grunde genommen verfahren wir da wie beim Vorwärtsdatenfluss. Wir folgen jetzt EAX und dann gehen wir den Code aufwärts. Und zwar so lange, bis wir entweder eine Instruktion finden, die Ziel eines Sprungs ist, oder eine Instruktion finden, die halt auf unsere Variable schreibt. Lesezugriffe können wir eigentlich ignorieren, weil wir müssen ja nicht weiter nach unten. So, wenn wir eine Instruktion haben, die Ziel eines Sprungs ist, müssen wir halt den Graph splitten, wie bei einem normalen Branch. Also im Grunde genommen einfach nur den Codeflussgraphen nehmen und einmal umdrehen. Ja, und wenn wir einen Schreibzugriff haben, dann müssen wir im Grunde genommen nur die Quelle des Schreibens weiterverfolgen, statt der Variable, die wir vorher weiterverfolgt haben. Das heißt, so Rückwärtsdatenflussgraphen wären ein bisschen einfacher als Vorwärtsdatenflussgraphen, weil der Graph einfach nicht so ausfedern kann ohne weiteres. Zum Beispiel betrachten wir nochmal so ein komisches Webmail-Interface von Altmail. Mal eben in die Inhaladen. Wo ist denn der Dreck? So, also wir sehen da oben einen String-Copy in var 1400, das ist eine lokale Variable von Größe 1024, also ein Char-Buffer. Und wir sehen hier LP-String 2, der da reingegeben wird, also als EAX. Das heißt, wir müssen jetzt zurückverfolgen. EAX ist LP-String 2. LP-String 2 wird hier geinkt, aber es interessiert uns nicht, etc. etc. Wir müssen jetzt an den ganzen Code. Hier oben kommt EAX wieder aus LP-String 2, es interessiert uns nicht. Wird also sehr nervig und sehr doof. Will euch auch damit jetzt nicht langweilen. So, jetzt haben wir uns einen Definitionsgraphen gebaut, also einen Buffer-Definitionsgraphen. Jetzt müssen wir ein bisschen ranzoomen. Das Blau heißt, dass er erfolgreich die Definition des Buffers gefunden hat. Die passiert an 40D57A. Hier. Und da ist der Buffer 2048 mal groß. Das heißt, wir wissen jetzt, Zielbuffer 1024, Quellbuffer 2048, das könnte interessant werden. Wir können jetzt nochmal so einen Graphen generieren, wir haben hier wieder eine ähnliche Situation, einen String-Copy in den 1024-Byte-Buffer, wieder ein Pointer, der irgendwo herkommt. Da sieht der Graph halt ein bisschen anders aus. 40F3FD. Da sehen wir, das ist das Resultat von einem STA-CHR. Und der Buffer, der da reingeht, ist der hier. Und der ist halt 4096 Bytes groß. 4096, 2048. Grundschulmathe. Ja. Die Graphen können... Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen schönen Graphen, hoffe ich. Sekunde. Die Graphen können auch mal ein bisschen nerviger werden und da kann man schon sehen, hätte man das manuell irgendwie nachverfolgen müssen, da hätte man irgendwo eine Sache übersehen. In diesem Fall haben wir gar kein Problem, witzigerweise. Da haben die nämlich mit den Buffergrößen aufgepasst. Aber, was sagt denn die Zeit? Achso, ja, geht noch. Ich glaube, ich muss aber jetzt auch nicht durchgehen und zeigen, dass das Ding das gefunden hat. Wenn ich mal irgendwann Lust hätte, den, also, ja, jetzt muss ich mal ein bisschen überleiten zum nächsten Dings. Das Problem bei dem Code, den ich gerade gezeigt habe, ist, diese inverse Datenflussanalyse ist ziemlich ätzend instabil. Und der Code ist auch so hässlich, dass ich da keine Lust mehr habe, drauf zu gucken. Also ich habe den irgendwann im Februar fertig, oder im März fertig gemacht, oder soweit fertig gemacht. Ja, und der Code war halt wirklich hässlich, weil man muss halt mit 8086 umgehen. Und 8086 ist ja wirklich so der Bucklige unter den Prozessoren. Und mit Warzen überall wachsen. Und naja, er hat halt so lustige Adressierungsmodi wie Move ERX, das was an EBX mal 2 plus EBP plus 250 steht. Das ist dann eine Instruktion, die man natürlich auch noch auf zwei verschiedene Arten und Weisen encodieren kann. Ist also sehr nervig, das alles im Analyse-Layer drin zu haben und der Code wird richtig assig. Und ja, dementsprechend habe ich mich entschieden, wir müssen mal irgendwas machen, dass das ein bisschen netter zu, also dass der Code schöner wird und dass man auch nicht immer 8086 spezifisch baut. Weil generell hätte ich es ja schon gern, wenn die ganze Analyse so Objekte rekonstruieren und automatisch Fehler finden, wird halt nicht nur auf 8086, sondern auch auf interessanten Geschichten wie PA-RISC oder per Embedded-System oder PowerPC für die VPN-Concentrators läuft. Ja, dementsprechend habe ich mir gedacht, ich baue mir jetzt eine CPU auf Papier, eine richtig schöne CPU, so mit allem, was ich bei den CPUs, die ich so gesehen habe, in der Assembler-Sprache mag. Ja, dann baue ich halt einen Übersetzer von 8086 in diese andere Architektur. Dauert ein bisschen länger, wie ich jetzt rausgefunden habe. Also, das sind im Moment 190k Code. Das ist neben dem Studium schon ein bisschen schwierig, immer so ein bisschen Zeit dafür zu finden. Aber es läuft halt jetzt auf einem Großteil der... Also ich kann eine 9 Megabyte große Domino-DLL übersetzen, ohne dass es mir um die Ohren fliegt. Muss ich noch ein bisschen dran basteln, das dauert noch ein bisschen, aber wie gesagt, nächstes Jahr. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen erläutern und zeigen. Grundsätzlich mag ich natürlich Spark, weil jeder irgendwie Spark mag. Generell mag ich dieses Konzept, dass man Argumente in Registern übergibt. Und der Vorteil ist halt einfach, wenn man inverse Datenflussanalyse macht, muss man nicht gucken, wo war was auf dem Stack und groß rumrechnen und zwischendurch kotzen gehen. Man guckt halt einfach nur, Input-Register so und so ist Output-Register so und so in der Funktion da drüber und dann läuft das. Das Tolle natürlich bei einer simulierten CPU ist auch, ich muss mich um so Dinge wie Codegröße nicht so richtig scheren und um so Dinge wie begrenzte Registeranzahl. Das heißt, ich war mal einfach großzügig. Ich habe 256 lokale Register, ich habe 256 temporäre Register, die ich benutze, um so 8086 Schweinereien zu... wenn ich jetzt so eine Instruktion habe, die irgendeinen Scheiß macht mit x-mal multiplizieren, addieren und so weiter... Die Adresse, die halt da kalkuliert wird, wird in temporären Registern gestored. Ist eine echte Load-Store-Architektur übrigens, das heißt, es gibt nur zwei Befehle, die auf Speicher zugreifen, lesen und schreiben. Dann habe ich 256 generische, 256 Flex-Register, das braucht man später für IA64, 256 Input-Register und 256 Output-Register. Und jetzt übersetze ich halt 8086-Code darüber. Der SCAD hat am Anfang mal so ein Faktorisierungsprogramm gezeigt, das können wir auch mal eben übersetzen. So, ich muss mal eben erklären, was dieses komische Call-Arcs da unten bedeutet. Was ein Problem ist, wenn man automatisch 8086-Code übersetzen will, ist, also in eine schöne Sprache übersetzen will, ist, dass man wissen muss, wie viele Argumente so eine Subfunktion nimmt. Das kann man normalerweise vom Stackframe der Subfunktion schließen. Nur natürlich nicht bei VARC-Funktionen. Bei VARC-Funktionen geht das gar nicht. Also normalerweise schließt man es halt entweder aus dem Prototyp oder aus der Stackframe der Subfunktion oder man schreit halt Hilfe, Benutzer, ich brauche Hilfe. Und bei VARC-Funktionen geht das halt nicht, weil das, man kann aus dem Stackframe der Subfunktion nicht richtig rausfinden, was da los ist. Man darf sich nicht auf die Stack Correction nach dem Call verlassen, weil die wird inzwischen in 1000 Varianten optimiert. Und dementsprechend brauche ich für sowas wie ein Printf noch... entweder ein Benutzer oder ein Skript, der dazu schreibt, hallo, das Ding hat ein Argument, das Ding hat vier Argumente, das Ding hat Argumente. Das wird sich auch nicht ändern, aber dafür kann man ja ein IDA-Skript bauen, der das dann automatisch macht. Wir übersetzen den Spaß mal. So, er sagt uns keinen Ärger. so dass jetzt der Code heraus generiert wird. Ich hoffe, das ist lesbar. Man sieht also oben, dass das Push-EBP, also die Pushs, um was auf dem Stack zu saven, werden umgemodelt in temporäre Registerspeichern. Weil wir müssen ja hier nicht wirklich so machen mit auf dem Stack ablegen und so weiter. Es ist viel schöner nachzuverfolgen, wenn es halt in den Registern sitzt. Ja, das heißt, statt EBP auf den Stack zu packen, storen wir es in einem temporären Register. Wir storen den Stackpointer im Framepointer, halt Standardprolog. Und dann geht es weiter. Zum Beispiel, Moment, was machen wir denn hier überhaupt? Ja, Sekunde, ich flippe mal rüber in den Originalcode. An der Stelle hier oben mit dem @g004t00 wird halt hier oben die Push-D-Word-Pointer RX plus 4 übersetzt, weil du musst natürlich erstmal RX laden mit Input-Register 0 oder 1. Was haben wir? Input 1, klar, erstes Argument, argv, wird geladen in RX, auf RX wird 4 addiert. Das Ergebnis davon wird in T00 gespeichert und dann wird von T00 gelesen. Also hier diese drei Instruktionen da über dem Invoke. Und das Invoke ist ein ganz normaler Call. Ja, und bei den Branches habe ich mir gedacht, wenn man später automatisch finden will, ob irgendwo ein Signedness-Fehler ist, wäre es ganz nützlich, wenn man im Branch schon direkt mit reinschreibt, ob das jetzt ein unsigned Branch ist oder nicht. Das heißt, ich habe da einen Branch unsigned lower, beziehungsweise einen Branch signed lower, also in dem Fall einen unsigned lower und so weiter. Das ist halt der Code. Und das funktioniert auch relativ gut schon. Das funktioniert auch für größere Funktionen schon relativ gut. Wir nehmen jetzt mal eine größere Funktion. Ups, falsches Plugin. Da unten brüllt er, dass da irgendwelche Instruktionen sind, die ich noch nicht dazu gepackt habe. Das ist aber nicht weiter wild. Da hat er keine Probleme mit. Ja. Also auch für größere Funktionen aus irgendwelchen komischen Datenbanken oder so läuft die Übersetzung schon ganz gut. Ja, und ich denke halt, dass ich nächstes Jahr die ganze Datenflussanalyse CPU-unabhängig für mehr als eine Architektur machen kann, hoffe ich. Irgendwelche Fragen? Ja, hier vorne? Ja, Mikro kommt schon.
Wenn du jetzt die Stack pushst, zum Beispiel um Argumente zu übergeben, umwandelst in temporäre Register, wie willst du dann beispielsweise Stack Overflows finden oder sowas?
Ein Stack Overflow ist doch nur zu viel Daten in Puffer. Also ich meine, die Struktur des Stack Frames bleibt mir erhalten. Die merke ich mir ja. Ich übersetze nur halt die Push-EBPs in temporäre Register gehen. Mhm. Aber ich weiß ja immer noch, dass der Buffer auf dem Stack ist so und so groß. Und wenn ich da rausschreibe, dann gibt es ein Problem. Also die Struktur des Stackframes merke ich mir vom 8086-Code. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch Mikro an?
Echt? Hallo? Ah. Wenn du also auf ein uninitialisiertes temporäres Register zugreifen würdest oder so, das würdest du ja noch mitkriegen. Aber wenn jetzt irgendwo tief in der Unterfunktion einfach meinetwegen eine unsaubere Funktion, die direkt sich einen Stackpointer irgendwo merkt und dann darin rumwurschtelt oder sowas, also irgendwie fällt mir das schwer jetzt, obwohl ich das konkret jetzt nicht vor Augen habe, aber es fällt mir schwer mir vorzustellen, dass man so wirklich den kompletten Stack nachbilden kann, wenn man ihn eliminiert erstmal.
Ach so, ja. Sagen wir es mal so, klar kann man immer Code schreiben, notfalls per Hand optimiertem Assembler, den ich nicht vernünftig übersetzen kann. Ich gehe schon davon aus, dass man C-Code hatte, dass der von einem Compiler generiert ist und dass da kein geinlinedes Assembly drin ist.
Okay, also wenn man jetzt in C irgendwelche unsauberen Sachen macht, dann hättest du damit ein Problem, das zu übersetzen dann
wahrscheinlich. Mit C unsaubere Sachen, du kannst ja in C gar nicht so ohne weiteres auf den Stackpointer zugreifen.
Natürlich, ich meine, ich kann mir merken, wo man, jedenfalls nicht auf eine sichere Art und Weise.
Ja, auch nicht auf eine.
Oder auf eine portable Art und Weise.
Ja, du hast halt keine Variable, das ist mein Stackpointer so ohne weiteres. Ja, du setzt einen Operator auf ein Argument, aber es ist ja nichts, was man als geistig gesunder Programmierer macht, so ohne weiteres. Und wir gehen schon nicht davon aus, dass ich eine Übersetzung machen will für jeden möglichen Assembler-Code. Ich will eine Übersetzung machen für Dinge wie SSH, also für Code, der irgendwo läuft, für Dinge wie SSH, für irgendwelche Datenbanken, für halt interessanten Code. Ich muss, also es ist klar, dass ich immer irgendeinen hässlichen Code bauen kann, nur falls selbst modifizierend oder was weiß ich nicht, der ganze Dinge aus der Bahn haut. Keine Frage. Aber wie gesagt, ich muss mich mit den ganzen Eventualitäten nicht rumschlagen, in dem Moment, wo ich sage, ich gehe davon aus, es ist normaler Compiler-generierter Code und das ist funktionaler Code. Also funktionaler, normaler Applikationscode, der auch nicht großartig redundant ist und wo kein Programmierer auf Dive.com rausprobiert hat, so eine Übersetzung kaputt zu machen. Ja, wie gesagt, die Tatsache, dass ich eine Domino-DLL komplett übersetzen kann, die hat 9 Megabyte kompilierten Code, das ist schon ist eine ordentliche Menge eigentlich. Dazu muss ich noch sagen, ich hatte ein bisschen Ärger mit GCC jetzt vor einiger Zeit, weil GCC, die Leute, die GCC schreiben, haben manchmal sehr originelle Ideen von Optimierung, gerade im 8086-Bereich. Also zum Beispiel, wenn man 3 Funktionen hat, die in Folge aufgerufen werden, die jeder 3 Argumente nehmen, würde man ja normalerweise denken, wie es fast also jeder Compiler außer GCC macht, Push Argument 1, Push Argument 2, Push Argument 3, Call at ESP 12. Push, 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 Call at ESP 12. Was aus irgendeinem verqueren Grund GCC macht, ist Sub ESP 12 und dann benutzt es Moves, um eben an ESP, ESP plus 4 und ESP plus 8 die Argumente hinzuschreiben. Und das machen die aufgrund des Glaubens, dass Moves ja heutzutage schneller sind als Pushe. Was ja grundsätzlich nicht falsch ist. Achso, bei Adlon macht das nicht, genau, okay. Ach, das ist P4-Optimierung. Ja, der Punkt ist aber auch, dass man ja sehen muss, dass Microsoft das in Visual C nicht macht und Visual C generiert deutlich schnelleren Code, auch für P4 im Moment noch. Also ich glaube, dass man beim P4 gerade über Größenoptimierung, also indem man falschen Code eliminiert, indem man den Cage besser ausnutzt, indem man halt verhindert, dass der Pentium 4 irgendwo leerläuft und keine neue Mikro-Ops dekodieren muss, dass man da mehr reißen kann, als wenn man jetzt den Code aufbläht, weil so ein Move ist doch auch einen Tacken größer als ein Push. Das muss man auch mal dazu sagen, leider. Naja, auf jeden Fall hatte das bei mir den dummen Nebeneffekt, dass ich mit sowas nicht gerechnet hatte und dann erstmal den Code halb umbauen durfte. Und das war nervig. Deswegen mag ich GCC nicht mehr. Jo, noch irgendwelche Fragen? Ja, dann würde ich mal sagen, stehen wir jetzt alle auf und bedanken uns artig. Thank you.